Ich lese uns den Predigttext vor, der steht in Matthäus 1 in den Versen 18 bis 24. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie aber wird einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich.
Ja, ein seltsamer Text mitten im Juli, oder? Ich bin dafür bekannt, dass ich ins Fettnäpfchen treten kann. Ich war einmal eingeladen vom Württembergischen Brüderbund, heute Christusbund, zu einer Freizeit nach Griechenland. Damals lebten wir in Bulgarien und die wollten, dass ich dort die damalige Arbeit vorstelle. Wir saßen dort am Strand vom Mittelmeer in Chalkidiki und dann fragte mich der Leiter ganz spontan, ob ich ein Lied gewünscht hätte. Und ich machte so das Liederbuch auf und sah das Lied und gab den Vorschlag und der ganze Saal lachte. Und ich guckte ein bisschen verdutzt. Ich bin nämlich überhaupt kein Musiker, überhaupt keine Fähigkeit zu singen. Guckte ein bisschen verdutzt und meine Frau stupste mich so ein bisschen an und sagte: Schatz, das ist ein Weihnachtslied. Und der Leiter machte so ein bisschen verlegene Geste und sagte: Ja, also das kann man ja trotzdem singen und so. Und man sang es auch, aber man merkte, es war nicht so ganz passend. Aber nein, ich habe heute bewusst diesen Text ausgesucht. Er ist mir aufgefallen, dieser Mann, der Josef, ich muss sagen, zum ersten Mal in dem Sinne bei einer Vorbereitung vor Weihnachten, zu Weihnachten. Aber die Geschichte ist ja zeitlos, zeitlich ungebunden. Und eigentlich findet diese Geschichte, Matthäus 1, Vers 18 bis zum Ende, größtenteils 6-7 Monate vor der Geburt statt. Also passt es auch wieder von der Jahreszeit. Ja? Eine Geschichte, die uns sehr bekannt ist. Ich möchte uns heute Morgen bewusst Zeit nehmen, um über diesen Josef nachzudenken. Ja, wir kennen ja die Geschichte. Da kommt Gott zu dieser jungen Frau im Traum und sagt: Du wirst schwanger werden. Ja, und dann wird sie schwanger und dann gebiert sie ein Kind. Aber so ganz nebenbei läuft da einer mit. Und das ist der Mann dieser Frau. Der zukünftige Mann der Frau. Und deswegen habe ich auch die Predigt mit dem Titel überschrieben: Josef, die zweite Geige. Da gab es ein Zitat, das ich mal kurz vorher zitieren möchte. Da heißt es: Der berühmte Dirigent Leonard Bernstein wurde einmal gefragt, welches das unbeliebteste Instrument sei. Er antwortete lächelnd: Die zweite Geige. Jeder möchte furchtbar gerne die erste Geige spielen. Und es gibt nur wenige, welche die gleiche Begeisterung und das gleiche Interesse für die zweite Geige aufbringen. Alle streben nur nach der Stellung des ersten Geigers. Und nur wenige verstehen, wie wichtig die zweite Geige ist. Oder ein anderes Zitat: Die zweite Geige ist eine schwerste Arbeit zu leisten, ohne dafür die gebührende Anerkennung zu bekommen. Viele Aspekte sind ja im Gemeindeleben ähnlich. Da werden oft die guten Prediger gelobt, da werden oft die guten Musiker gelobt, da kriegen die vorne aktiv sind, den Lob. Aber da sitzen hinten die Kinderstundenmitarbeiter, Woche für Woche. Und keiner sieht es. und keiner merkt das. Bei uns in der Gemeinde kam mal eine Frau aus der Kinderstunde auf mich zu und sagte, weißt du was, ich bin seit 8 Wochen nicht mehr im Gottesdienst gewesen. Ich weiß gar nicht, worüber ihr da sprecht. Ich muss Woche für Woche, weil wir Mitarbeitermangel hatten, Woche für Woche mich da mit den Kindern abrackern. Und die meisten Eltern schimpfen noch. Wenn wir fertig sind und das Kind, also wenn die Großen fertig sind und das Kinderprogramm noch nicht abgeschlossen wurde und sie noch warten müssen, bis die Kinder auch mal rauskommen. Und Josef ist so eine Art zweite Geige. Er wird in eine ganz große Geschichte hineingezogen. Und er muss einfach mitmachen. Er kommt ganz kurz zum Vorschein und verschwindet wieder. Irgendwann, nach dem 12. Lebensjahr von Jesus, wissen wir nicht, wo er, wann er gestorben ist. Er erscheint nach dieser Geschichte nur noch 2-3 Mal auf. Das letzte Mal, wie gesagt, 12 Jahre später, auf der Wanderung nach Jerusalem, wo der kleine oder junge Jesus gesucht wird. Und sie dann mit ihm ein bisschen schimpfen, dass er ihnen Sorgen gemacht hat. Und dann verschwindet er. Und trotzdem spielt er eine ganz große Rolle im Reich Gottes. Ich möchte 3 Punkte heute betonen. 3 Punkte betonen, was diese Berufung im Leben von Josef bedeutete. Für ihn und vielleicht auch für uns weiter. Erstens, Gottes Ruf an Josef. Gottes Ruf an Josef. Wir denken ja immer, wenn Gott dich beruft, dann gibt er dir alles mit. Und da bannt er den Weg voraus. Er nimmt sozusagen die Feinde das zur Seite und sagt, hier, eine klare Straße, geh im Sieg im Namen Jesu. In meinem persönlichen Leben habe ich oft erfahren, dass es gar nicht so einfach ist. Und dass die Berufung Jesu manchmal auch ganz schön viele Probleme bereitet. Also im Ruf Gottes an Josef geschahen erstmal 4 Sachen, die sein Leben verändert haben. Das Größte und das Wichtigste und das Schwierigste war wahrscheinlich die Entehrung. Die Entehrung, Ehre, Achtung, Prestige ist ja für die Menschen eine ganz große Sache. Eine ganz wichtige Sache, die Stellung, wie ich dastehe vor den Menschen. Wir, die Deutschen, wir sind sehr individualistisch. Wir können uns zurückziehen, unsere Wände, und die meisten wissen nicht, wie es uns geht. Wir leben unser Leben. Ich lebe jetzt 26 Jahre im schwäbischen Urdorf, im Ortskern. Ich kenne meine Nachbarn nicht. Ja, wir sagen uns Hallo, wie geht's? Ich weiß, dass er vor kurzem Geburtstag hatte. Ich weiß noch ein paar allgemeine Sachen. Aber bis auf so Guten Morgen, Hallo, Grüß Gott, gehen wir uns mehr oder weniger aus dem Weg. Irgendwann habe ich erfahren, nach Monaten, dass seine Mutter gestorben ist. Ja. Und nur weil ich auf ihn zugegangen bin, habe gesagt, du, wie geht's? Ja, Mama ist gestorben. Er weiß nicht von meiner Mutter. Die wohnt woanders und die wohnt ja nicht im Dorf. Man ist in Deutschland so mehr oder weniger auf sich gestellt. Aber in der Antike oder im Mittleren Osten bis heute ist ja das Leben ein öffentliches Leben. Und eine Heirat von damals war ja ein bisschen anders geprägt wie heute. Eine Heirat war keine Privatsache. Da ging man nicht auf eine Burg und reichte einem den Ring und sagte, kannst du mich heiraten? Oder möchtest du mich heiraten? Man machte kein Angebot, kein Heiratsantrag. Es wurde gemacht. In der Regel ging jemand aus der Familie der Braut, der Vater, der große Bruder, und hat die Heirat arrangiert. Und eine Verlobung war auch keine Privatsache, es war eine öffentliche Sache. Da machte die ganze Ortschaft mit. Man feierte. Eine Verlobung war auch ein fester Vertrag, den man schloss zwischen der Familie des Bräutigams und der Familie der Braut. Das war undenkbar, dass eine Verlobung aufgelöst wurde. Und dann lebte dieses Pärchen, also die zukünftigen Eheleute, ein Jahr lang komplett getrennt. Die Braut lebte im Haus ihres Vaters, der Bräutigam lebte eben für sich. Die meisten Theologen meinen ja, und das sind die Überzeugung, dass Josef schon wesentlich älter war wie Maria. Maria war eine junge Frau, heute würde man eigentlich noch sagen Teenager, ja, gerade angefangen zu leben als Frau. Und das Jahr diente vor allem dazu, dass man genau das feststellte, was Josef dann passierte, dass die Frau nicht schwanger wurde in den 12 Monaten. Dass sie noch eine Jungfrau, an dem Tag, wo sie aus dem Haus der Eltern ins Haus des Mannes überführt wurde. Und jetzt passiert dem Josef das Schlimmste, was im Leben passieren kann, im Leben eines jungen Mannes. Vermutlich war es jemand aus dem Hause Marias, Vater, Bruder, Knecht, der kommt zum Hause des Josef und sagt, du, Maria ist schwanger. Welch eine Schande. Welch eine Schmach. Welch eine Entwürdigung der Persönlichkeit. Was würdest du tun? Wenn deine Verlobte sagt, du, weißt du was, ich bin schwanger. Und das, da war kein Mann dabei, das war der Heilige Geist. Ich würde sagen, du hast einen Vogel. Du hast einen religiösen Splin. Jetzt komm mal runter auf den Boden der Tatsache. Und der Josef, der steht hier vor einem ganz großen Dilemma. In der Schlachter heißt es hier ganz trocken, Josef, ein gerechter Mann, wollte Maria nicht preisgeben, der Schande preisgeben und er gedachte, sie heimlich zu entlassen. Aber hinter diesen Worten steht ja unheimlich viele Ängste, Zweifel, Sorgen. Josef weiß, ich war es nicht. Da muss jemand anders dahinter stecken. Wie konnte mir das passieren? Er, der Hoffnung für alles sagt, er, der versuchte, nach Gottes Geboten zu leben. Er, der versuchte, wirklich ein ganz frommes und nach dem alten Bund getreues Leben zu führen, die Gesetze Mose zu erfüllen. Ihm ist sowas passiert. Verlust der Ehre. Nach dem damaligen Gesetz konnte Josef Maria einfach der Schande preisgeben. Er hatte die Vollmacht als Mann zu sagen, öffentlich zu sagen, Leute, diese Frau ist einfach des Todes würdig. Wir sehen es ja so ein bisschen in Johannes 8, da führen die Pharisäer eine Frau zu Jesus. Und da heißt es in Johannes 8, Hoffnung für alle gesagt, eine Frau, die beim Ehebruch überrascht wurde. Ich finde es immer so lustig, diese Geschichte. Ja? Eine Frau, die beim Ehebruch überrascht wurde. Und da wird ja auch das Gesetz Moses zitiert. Ja? Und das stimmt auch so. Nur die Pharisäer vergessen eins, da heißt es in 2. Mose 22, und da sollen beide, Mann und Frau, gesteinigt werden. Wo war der Mann? Wie konnte die Frau bei einem Ehebruch überrascht werden? Und der Mann wurde nicht überrascht. Der Mann war nicht da. Mit wem hast du den Ehebruch begangen? Ja. Und das zeigt, dass dort die Pharisäer einfach den Mann, weil er Mann war, ja, und das war damals komplett normal, einfach zur Seite geschoben haben. Das spielte keine Rolle. Ja. Es gab damals das sogenannte Patripotastos. Das gab dem Mann die hundertprozentige Vollmacht, über das Leben einer Frau zu bestimmen, über das Leben seiner Kinder zu bestimmen. Männer konnten bei der Geburt eines Kindes das Kind einfach abschieben, wegschmeißen. Es gab extra Mühlhalden, wo neugeborene Kinder hingebracht wurden. Und da wurden diese Kinder von anderen Familien aufgenommen und als Sklaven für sich benutzt. machen wir heute genauso bei der Abtreibung, dass wir Kinder einfach in den Mülleimer schmeißen. Und da haben oft noch gerade die Männer nichts zu sagen. Wie auch immer, ja, Josef hatte in der Kultur von damals die völlige Macht und Möglichkeit, seine Frau einfach preiszugeben und sich reinzuwaschen. Die Schande von sich zu nehmen. Und das heißt hier, er entschied sich, einfach stillschweigend seine Verlobte zu schützen und die Hochzeit oder die Verlobung heimlich zu stornieren, aufzulösen. Was eigentlich auch fast unmöglich war, das verschloss Josef vor jeglicher Möglichkeit, nochmal zu heiraten. Also in menschlichen Augen war diese Ankündigung der totale Ruin für ihn. Totaler Ausschluss aus der Gesellschaft. Totaler Verlust von jeder Ehre und Achtung. Denn die anderen Menschen dachten ja, er hat Ehebruch begangen. Seine Verlobte ist schwanger. Logischerweise ist er der Schuldige. Das, was er weiß, ich bin nicht der Mann, das wissen die anderen nicht. Ehre ist bis heute im asiatischen Kontext eine ganz, ganz große Geschichte. Ich habe das oft erlebt in unserer Arbeit. Ich war in Usbekistan, ein junger Mann, ein Kollege von mir, Mitarbeiter von mir, er wurde Christ. Und als er zum Vater kam und sagte, ich bin jetzt ein Nachfolger Isais, also Jesu, hat der Vater gesagt, und du bist ab heute nicht mehr mein Sohn. Und als Imam, als Ortsvorsteher, hat er das ganze Dorf aufgeklärt, allen Bewohnern verboten, den Sohn auch nur zu grüßen. Und jetzt saß dieser früher angesehene Mann auf einer Bank im Park, hungrig und durstig, ohne Bett, und es wartete keiner auf ihn zuzugehen. Und er sagte, ich war für das Dorf nur noch Dreck, eine Nix. Und genauso geschah es auch mit Josef. Ja. Er wird zuerst mal entehrt. Er wird in seiner Position, in seiner Stellung, er war ja wahrscheinlich ein Handwerker, er wird entehrt. Mit allen möglichen Konsequenzen, mit allen möglichen Folgen. Also wer einmal in Asien gelebt hat, auch heute, der weiß, wie schmerzhaft das ist, wenn Menschen sich vor dir verstecken oder vor dir weggehen und dich allein lassen in der Gesellschaft. Das Zweite, was Josef mit der Berufung erfährt, mit diesem Ruf Gottes, sind die Entbehrungen. Mit der Nachricht, dass Jesus geboren wird, kommen ja in seinem Leben extreme Veränderungen. Er muss fliehen, er muss weg von zu Hause. Er verbringt Jahre in der Fremde. Er muss sehr viele Probleme sozusagen auf sich nehmen, um diesen Auftrag Gottes wahrzunehmen und anzunehmen. Er versorgt ein Kind, das ihm nicht gehört. Und er muss mit diesem Kind oder für das Kind einiges nehmen. Er verliert seinen Kundenstamm als Handwerker, was damals ja wie heute unheimlich wichtig war. Er muss Jahre im Ausland verbringen, um das Kind zu beschützen. Und er erlebt ganz viele Entbehrungen und Nöte. Was hätte er für ein tolles Leben haben können, wenn er einfach dieses Kind abgetrieben hätte oder losgeworden wäre. Da hätte er keine Schande erlebt. Da hätte er einfach stillschweigend sagen können, wie sagt man heute, shit happens. Vorbei, abkacken und so weiter. Was mir auch sehr wichtig ist, Josef erlebt eine Entmachtung seiner Persönlichkeit. Also wir müssen uns ja Folgendes vorstellen. Gott geht zu Maria. Er fragt nicht Josef nach seiner Meinung. Gott macht mit Maria einen Deal. Er sagt, Maria, du wirst schwanger werden. Und da vergehen Tage, Wochen, wir wissen es nicht. Und eines Tages erfährt Maria, ja, da bewegt sich was. Ich bin schwanger. Josef hat keine Ahnung. Und dann erfährt Josef, deine Verlobte ist schwanger. Und Gott schweigt. Und das Ganze ging ja nicht von heute auf morgen, so wie wir hier lesen, 5 Minuten. Es waren Wochen vergangen, seit der ersten Ankündigung Gottes oder des Engels an Maria. Und erst als Josef sich überlegt und sagt, ich möchte aus dieser Bindung rausgehen, ich möchte irgendwie Maria loswerden, erst da kommt Gott in sein Leben und sagt, du Josef, ich habe schon alles gemacht, du musst es nur annehmen. Es ist alles schon fertig und du hast keine Wahl. Ich habe ja viele Jahre mit Menschen gearbeitet. Und das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft eines der größten Probleme. Ich will nicht. Gott, du musst dich meinen Plänen unterordnen. Ich kann nicht. Ich habe einen tollen Job. Hätte Gott bei uns eine Chance? Hätte Gott eine Chance bei dir, wenn er plötzlich in dein Leben eintritt und sagt, du, ich habe da was vorbereitet. Geh, mach's. Gott fragt Josef nicht. Da gibt es keinen runden Tisch, eine Diskussionsrunde, wo Gott sagt, du, ich habe die und die Pläne, was meinst du dazu? Er stellt ihn einfach vor Tatsachen und sagt, geh, mach es. Und ich finde es so toll von Josef, dazu komme ich gleich noch, dass Josef sich darunter stellt. Und ich habe das oft erlebt, dass Gott gerade dort gesegnet hat, wo Menschen sagten, ich mache das. Was dann gemacht werden musste, das ist ja eine andere Sache. Ich habe eine Frau kennengelernt, die wollte so gerne in die Mission gehen. Die war sogar schon draußen, die war viele Jahre oder ein paar Jahre draußen und da wurde die Mama krank. Kein Mann, also die Mutter hatte keinen Mann, keine Geschwister. Und da sagte diese Frau zu mir, und da stand ich vor der Frage. Und ich wusste ganz genau, Gott ruft mich zurück nach Deutschland zu kommen. Und da ging sie nach Deutschland. Und der ganze Traum, alles war weggeblasen. Die Möglichkeit, eine Mission zu leben, einfach wie weggeblasen. Aber sie sagte, diese Jahre am Bett meiner Mutter, die waren wahnsinnig schwierig, aber sie waren in Gottes Hand. Josef wird berufen und er wird in seiner Persönlichkeit komplett entmachtet. Gott hat alles gemacht und fügt ihn da hinein. Und viertens, da ist diese Entwurzelung. Und das erlebe ich bis heute noch, da wo Menschen Gott folgen, da wo Menschen gehorsam sind und Gott folgen und manchmal Situationen folgen, die ganz schwierig sind. Da erleben sie auch oft eine ganz große Entwurzelung. Eine ganz große Entwurzelung. Ich meine damit nicht um die Mission. Ich habe einen Freund, der kommt auch hier aus der Gegend, aus Nordrhein-Westfalen, und er wurde nach Bayern gerufen, um dort zu arbeiten. Und er sagte, du kannst dir nicht vorstellen, wie unterschiedlich die Bayern sind von den Norddeutschen. Und er sagte, wir waren da wie Ausländer im eigenen Land. Nicht akzeptiert, vom Glauben natürlich her, aber auch von der Kultur her nicht akzeptiert. Und du brauchst Jahre, um anzukommen. Bei den Schwaben sagt man, man braucht eine ganze Generation, bis man drin ist. Man muss ein bisschen Schwäbisch schwätzen können, bis sie sagen, ja, der ist einer von uns. In unserem Fall war es eine Schwester von Eidlingen, die kam vorbei und suchte uns und ging zur Post und fragte nach dieser Familie mit damals 5 Kindern. Und dann sagt die Frau am Postschalter, ja, das sind doch die Sektierer dort, die kommen irgendwo aus dem Norden. Und dann sagt die Schwester, nein, nein, das sind unsere Leute. Und dann waren wir drin im Dorf. Aber diese Nicht-Akzeptanz, ja, diese Entwurzelung, die kann manchmal ganz schön schmerzen. Und ich weiß noch, wo wir nach Deutschland kamen und auch damals im Raum Stuttgart. Und mein großer Sohn damals ging in die 4. Klasse und er 30 Kinder und er sagte, alle bis auf 2 Kinder waren Ausländer. Türken, Kosovaren und so weiter. Aber er sagte, alle konnten Schwäbisch, nur ich nicht. Der einzige Deutsche, der konnte kein Deutsch, also kein richtiges Deutsch für die Schwaben. Und sagte, wir waren so entwurzelt. Das sind so die vier Bereiche im Leben von Josef. Ja. Gottes Ruf bedeutet für Josef zuerst mal eigentlich nur Probleme. Nur Schwierigkeiten. Nur Begrenzung und so weiter. Er wird zum Flüchtling, er muss nach Ägypten ziehen, er muss dann weitergehen und so weiter. Aber das zweite Punkt ist, was ist seine Reaktion? Was ist die Reaktion von Josef? Ja, er wird in diese schier unmögliche Aufgabe hineingerufen. Was ist seine Reaktion? Und da habe ich auch drei Punkte. Erstens, er ist gehorsam. Josef war ja kein Superman. Ja? Und der Ruf Gottes bedeutete ja nicht, dass er einfach so alles auf sich nahm und sagte, Halleluja, ich gehe jetzt mit Gott. Punkt. Alles wird schön. Wir erleben ihn mit ganz menschlichen Beweggründen. Er hat uns ja kein einziges Wort hinterlassen. Ja? Er ist ein schweigender Mann, der uns überhaupt nichts, kein Gebet, kein Lied, kein Wort hinterlassen hat. Maria hat ein Lied gesungen, Josef ist der schweigende Mann. Aber hier in Kapitel 1, da heißt es, er machte sich große Sorge, er wollte sie rauslassen. Da waren Zweifel, da waren Ängste in seinem Leben. Da waren Sorgen, wie es mit ihm weitergehen wird. Etwas später in Kapitel 2, am Ende von Kapitel 2, als Herodes gestorben ist und sie zurückkehren müssen, dann heißt das, und Josef hatte Angst. Er hatte Angst. Und dann sagt Gott, okay, dann habe ich Plan B für euch. Dann geht man statt nach Israel nach Galiläa. Und er geht auf diese Angst ein, ja. Wenn wir Gott folgen, heißt es nicht, dass wir immer nur am Höhepunkt des Lebens sind. Dass alles so rübergeht und wir sind so die super tollen Helden, die geistlich über alles drüber stehen. Ich fuhr mal mit einem Freund von mir im Auto, ein Förderer und Unterstützer von uns, und ich erzählte ihm so von meinen Problemen und Zweifeln, Glauben. Und er wurde immer stiller. Und dann sagte ich plötzlich, Joachim, stimmt was nicht? Und er guckte mich so an und sagte, ach, du bist ja auch nur ein Mensch. Du hast ja auch Probleme. Ich sage, ja, ich habe auch Probleme. Josef hatte Probleme. Später beim 12-jährigen Jesus heißt es dort, und die Eltern machten ihm Vorwürfe und sagen, wir hatten große Sorgen. Sorgen um die Kinder. Wie geht es dem Kind? Das sind alles menschliche Beweggründe, menschliche Motive im Leben des Mannes, des Josefs. Aber er ist gehorsam. Er stellt sich unter diesen Ruf Gottes, der so mysteriös ist, der so seltsam ist. Und er folgt Gott und er dient Gott. Er ist Gott gehorsam. Ja, und das Zweite habe ich schon geschrieben. Er folgt diesem Ruf. Er geht nach Ägypten. Er hätte ja so ein tolles Leben haben können, als Schreiner oder Zimmermann, sich sein Geld verdienen können. Und das, was da kommt, ist so anders. Aber er folgt Gott. Er geht später nach Nazareth, weil Gott sagt, dann geh nach Nazareth. Auch da muss er wieder von vorne anfangen und alles von vorne aufbauen und so weiter. Gehorsam, folgsam und drittens, er ist genügsam. Er ist genügsam mit dem, was Gottes Weg ihm vorbereitet, was Gottes Weg für ihn hat. Er weiß es ja nicht, wir wissen es heute. Er musste Schritt für Schritt vorangehen. Wir können heute Geschichte sozusagen rückwärts lesen und wissen, wie es ausging. Aber er ist genügsam und dem Ruf Gottes folgsam. Das war seine Reaktion. Und dann noch ganz kurz der dritte Punkt, was ist Gottes Antwort im Leben von Josef? Dieser Mann, der sozusagen die zweite Geige spielt, der so der Babysitter von Jesus wird, der Begleiter von Maria und so weiter. Und das fand ich so interessant, ja, dass Gott mit diesem Mann etwas ganz Großes macht. Das Erste und Schönste im Leben als Reaktion von Gott, das waren die Gottesbegegnungen. Kein Mann des Neuen Testaments erlebte Jesus persönlich oder Gott persönlich mehr und öfter wie Josef. Viermal setzt sich Jesus oder der Engel Gottes an das Bett von Josef. Und da heißt es, und Gott oder der Engel, dreimal der Engel, einmal Gott. Und der Engel Gottes erschien Josef im Traum. Was gibt es Schöneres, als Gott zu begegnen? Was gibt es Schöneres, als Gott persönlich zu erleben? Und Gott nimmt sich die Mühe, sich zu ihm ans Bett zu setzen und sagen: Josef, ich möchte dir was sagen. Josef, ich möchte dir was helfen. Einmal hier in Kapitel 1, wo Gott sagt: Josef, nimm die Frau zu dir. Später im Kapitel 2 sagt der Josef: Du musst fliehen. Und dann kommt er wieder und sagt: Josef, du kannst zurückkommen. Und dann wieder heißt es: Josef, okay, Israel ist dir zu gefährlich, geh nach Galiläa. Du kannst Gott auch erleben in der zweiten Reihe. Du kannst Gott auch erleben als zweite Geige. Das ist das Schöne. Dazu muss man nicht berühmt sein und bekannt sein. Gott kommt zu Josef. Als Kind habe ich mir oft gewünscht, ich lebte in der Sowjetunion, wir hatten es ja nicht einfach als Christen, und ich wünschte mir so oft, dass ich sagen könnte: Hier halte ich Jesus an der Hand und wir gehen durch die Straßen, ich sage allen: Das ist mein Jesus. Genau das macht Gott mit Josef. Er begegnet ihm, er kommt zu ihm herunter und sagt: Josef, ich habe was mit dir zu besprechen. Und ich hoffe, wir haben die gleiche Durst und Sehnsucht nach dieser Begegnung, dass wir sagen: Ich möchte bei Jesus sein. Zweitens, er erlebt die Begleitung Gottes. Ob er in Ägypten ist oder in Galiläa, Josef erlebt, wie Gott mit ihm geht. Wie er ihn persönlich führt, Schritt für Schritt, nächste Schritte offenbart, ihm zeigt, wo er gehen kann oder soll. Ja, er begleitet Josef auf jedem Schritt des Lebens. Auch das dürfen wir erfahren, auch wenn wir nicht gesehen werden. Von der Gemeinde, von meiner Familie, von meinen Freunden. Wir dürfen erfahren und erleben, dass Gott uns begleitet und führt im Leben. Und drittens, er erlebt Gottes Bewahrung. Er erlebt, wie Gott vorausschauend ihm sagt: Du musst jetzt fliehen. Da ist Gefahr im Verzug. Er bewahrt ihn später, bei der Rückkehr und so weiter. Wir wissen nicht, wie Josef gestorben ist. Wir erleben ihn noch einmal, 12 Jahre später. Wie gesagt, bei der Wanderung nach Jerusalem. Er hat uns keinen Psalm hinterlassen, keine Nachricht hinterlassen. Aber er ist für mich ein Beispiel eines Mannes, der in der zweiten Reihe bereit war, das zu tun, was Gott ihm aufgetragen hat. Ich habe vorhin das Zitat zitiert, dieses Zitat, und ich möchte das weitermachen, da ab der 5. Zeile ganz am Ende. Da heißt es dann: Die berühmtesten Orchester der Welt sind die, welche die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. Und das gilt auch für die Gemeinde. Ohne die zweite Geige gibt es keine Gemeinde. Amen. Ja, Jesus, du hast die Gemeinde als einen bunten Blumenstrauß zusammengestellt, wo viele von uns Dienste tun dürfen, die gesehen werden, aber auch Dienste tun dürfen, die vielleicht nicht so gesehen werden. In der Küche, beim Putzen, bei der Planung oder Vorbereitung, bei der Technik, bei den Kindern. Und du gebrauchst jeden von uns für die Aufgabe, für die du uns auch befähigt hast. Herr, manchmal tut es uns schwer oder gefällt es uns nicht, den Dienst zu tun, den wir gerade tun. Gib uns das Herz von Josef, die Bereitschaft von Josef, den Gehorsam von Josef, dass wir auch bereit sind, manchmal die zweite Geige zu spielen. Amen.